SWR 2 Forum.
Im Klima hoher Preise, wie bleibt Energie bezahlbar? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Winter wird hart, die Preise für Gas, Kohle, Öl, Benzin und Strom gehen durch die Decke, die Inflation steigt, Asien und Europa konkurrieren am Ende der Pandemie um Ressourcen, Russland liefert weniger Gas als erwartet. Klimakatastrophen legen Teile des Energiemarktes lahm und die politisch gewollten Klimaziele machen die teure Energie noch teurer. Soll der Staat eingreifen? Wie können die Verbraucher reagieren und welche Chancen liegen in der Krise? Hierzu diskutieren im SWR2-Forum Werner Eckert, er leitet die SWR-Umweltredaktion. Jakob Schlant von der Zeitung Der Tagesspiegel in Berlin, er ist dort der Experte für Fragen des Klimas und der Energie, und Professor Dr. Joachim Weimann, Volkswirt von der Universität Magdeburg. In seiner Jobbeschreibung finden sich auch die Bezeichnungen experimenteller Wissenschaftler, Umweltökonom und Vater. Viel hilft viel. Das ist im Leben wie in der Politik ein bewährtes Motto. Doch wer glaubt, dass ein hoher Energiepreis nötig ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, ist verwirrt. Einerseits sollen die Energiepreise steigen, andererseits sollen sie aber nicht so steigen wie jetzt. Wer findet sich da noch zurecht, Herr Weimann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich entdecke auch in diesen Tagen viele Widersprüche bei Dingen, die die Menschen sagen, die früher, bei denen die Preise gar nicht hoch genug sein konnten. Auf einmal hat sich das gedreht. Also es ist in der Tat sehr verwirrend. Ich bin da voll auf Ihrer Seite. Also natürlich brauchen wir einen entsprechenden Preis, damit Energieverbrauch reguliert werden kann. Aber welcher Preis der richtige ist, das ist eine sehr schwierige Frage. Und vor allen Dingen stellt sich die Frage, wie legen wir diesen Preis eigentlich fest oder wie bestimmen wir den und worauf sollten wir dabei achten? Ich würde ganz grundsätzlich sagen, wenn wir über Klimapolitik nachdenken, dann sind wir gut beraten, wenn wir diese Politik nicht so sehr über Preise unmittelbar versuchen durchzuführen, indem wir beispielsweise eine CO2-Steuer oder so etwas einführen, sondern ich glaube, dass es die bessere Strategie ist, die CO2-Mengen direkt zu regulieren. Also das ist der Ansatz des Emissionshandels. Da passiert ja genau das.
Zu dem wir später noch kommen
werden. Ja, genau. Aber die Mengen zu regulieren hat aus meiner Sicht klimapolitisch mehr Sinn, weil für das Klima ist es eigentlich völlig egal, welches Preisschild auf so einem CO2-Molekül klebt, wenn es denn in die Atmosphäre gelangt, sondern es geht nur um die Anzahl der Moleküle. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, die zu steuern. Und wenn man das macht, dann hat sich das mit den Preisen auch schon so ein bisschen relativiert. Wir haben, dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, die Preise künstlich auch in die Höhe getrieben. Und das scheint mir ein Riesenproblem zu sein.
Herr Schlant, ein ganzes Bündel von Ursachen sorgt derzeit für einen gestörten Energiemarkt. Aber auch sonst geht einiges in der Weltwirtschaft gerade schief. Wenn die Preise verrückt spielen, so wie bei Gas, Öl, Kohle oder Benzin, können Regierungen sie dann wieder beruhigen?
In dem Markt, den wir in Europa seit etwa 20 Jahren haben, speziell in Deutschland, dem liberalisierten Gasmarkt, ist das tatsächlich sehr schwer. Also wir haben liberalisierten Strom, Gas, Kohle, generell Energiemarkt. Und der Staat hat sich eigentlich vorgenommen, da nicht groß einzugreifen, sondern diese Knappheiten führen dann zu hohen Preisen. Und der größte Feind von hohen Preisen sind hohe Preise, weil dann der Verbrauch gesenkt wird. Das sollte sich eigentlich nach der Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums und der Bundesregierung selbst regulieren. Das hat es auch sehr lange getan. Jetzt haben wir eine Situation, die scheinbar außer Kontrolle geraten ist und die eigentlich auch so nicht vorgesehen ist. Solche extremen Preissteigerungen mit fast schon Panik an den Rohstoffmärkten, das hat es bis jetzt nicht gegeben.
Seitdem alle schreien ja jetzt nach dem starken Staat. Alle möchten, dass die Regierungen irgendwie reingehen. Manche tun es ja auch schon. Ist das ein Hebel, der funktioniert?
Der funktioniert nur ganz kurzfristig und eigentlich funktioniert der auch nur sehr schlecht, weil er stört den Markt. Er stört eigentlich diesen Mechanismus, dass dann der Verbrauch zurückgeht. Wenn ich nicht mehr bezahlen muss, dann schränke ich auch meinen Verbrauch nicht ein. Das klingt natürlich erstmal sehr gnadenlos, weil es arme Haushalte gibt, ärmere Haushalte, einkommensschwächere Haushalte, die vor ganz, ganz großen Problemen stehen. Und dann kommt ein anderes Prinzip ins Spiel, nämlich das Sozialstaatsprinzip. Und da muss die Bundesregierung aus meiner Sicht etwas tun. Bislang sitzt sie da auf ihren Händen, tut gar nichts, im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich und Spanien, um zwei sehr wichtige europäische Länder zu nennen, zu den Briten, die massiv eingreifen. Und das werden wir in den nächsten Wochen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch erleben.
Herr Eckert, unsere Hörerinnen und Hörer würden gern wissen, wie sie gut durch den Winter kommen. Die Pandemie hat 2 Jahre lang bestimmt, was wir dürfen und was uns verboten ist. Und nun kommen Heizkosten auf uns zu, die unsere finanziellen Freiheiten strapazieren. Soll man, wie das schon vor 13 Jahren der damalige Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin gesagt hat, einfach mal einen Pullover mehr anziehen?
Ja, manchem wird nichts anderes übrig bleiben. Also solange jetzt die Preise in die Höhe gehen, die Nebenkosten für viele Mieter sicherlich steigen werden und solange eben keine Ausgleichsmechanismen greifen, und ich glaube, die werden so schnell nicht greifen, bedeutet das, entweder man zahlt zähneknirschend mehr oder tatsächlich man dreht das Thermostat ein Grad runter und spart damit rein rechnerisch 7% Energie und das gleicht ein bisschen aus. Das ist eine Situation, die man vielleicht in diesem Winter tatsächlich aushalten muss. Ich will auf das eingehen, was Jakob Schland aber eben gesagt hat, und finde das ganz wichtig. Es sind zwei unterschiedliche Problemkreise, die da momentan miteinander vermischt werden. Das eine ist die Klimapolitik und das andere ist Sozialpolitik. Und ich meine, man muss das sehr gut auseinanderlegen. Was aus klimapolitischer Sicht richtig ist, das sollte man tun. Und die Folgen, die das dann für Haushalte hat, die sich das objektiv nicht leisten können, hohe Preise zu zahlen, die muss man über Sozialpolitik abmildern und nicht dadurch, dass man in die Klimapolitik wieder regulierend eingreift und sie rückgängig macht sozusagen oder konterkariert. Also das muss sehr gut überlegt werden und da muss man die Themenfelder auseinanderlegen, sonst erleben wir da ein sinnloses Getue der Politik.
Also es sind 2 Punkte, die liegen mir wirklich am Herzen, die ich da machen möchte. Der erste Punkt ist, also so katastrophal neu, wie es dargestellt wird,
ist die
Situation
nicht.
Ne? Ja?
Also ich 2008 bis 12.
Genau, und bis 14 im Grunde genommen hatten wir Preise, die waren sogar höher als das, was wir im Moment haben. Wenn man sich mal am Ölpreis orientiert, der ja, glaube ich, der Schlüsselpreis ist im ganzen Energiemarkt, dann war das in dieser Phase noch mal einen Tacken schlimmer als jetzt. Also, und das haben wir auch überlebt. Und da hat auch keiner, ist auch keiner in seiner Wohnung erfroren oder so etwas. Also man muss da wirklich, wie man so schön sagt, die Kirche auch im Dorf lassen und jetzt nicht die große Katastrophe ausrufen. Und wir können im Moment, das kann keiner wirklich verlässlich sagen, auch noch nichts darüber sagen, wie lange diese Phase jetzt anhalten wird. Da gibt es verschiedene Szenarien, die eintreten können. Was macht die OPEC beispielsweise? Bleibt sie bei ihrer restriktiven Mengenbeschränkung? Lockert sie das? Das kann außer den OPEC-Staaten selbst niemand beantworten. Und von daher ist das so ein bisschen Fischen im Trüben. Aber es ist eben nicht die Katastrophe, die ausgerufen wird. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, da würde ich gerne auf das Letzte eingehen. Das klang mir so, wir machen einfach Klimapolitik wie bisher. Und wenn das zu teuer wird, dann machen wir Sozialpolitik, damit die ärmeren Haushalte nicht so sehr davon betroffen sind. Das ist, glaube ich, der völlig falsche Ansatz, weil die Art und Weise, wie wir Klimapolitik machen, eben sehr stark darüber mitbestimmt, welche Lasten die Haushalte zu tragen haben. Man kann Klimapolitik so machen, dass sie maximal teuer wird, das tun wir im Moment. Man kann sie aber auch anders betreiben, kosteneffizient, dann wird sie deutlich günstiger bei höheren CO2-Einsparungen. Also darüber müssen wir endlich mal anfangen zu reden. Ich glaube, die jetzt zu sagen, naja, dass die hohen Lasten, die jetzt kommen, die kleistern wir mit Sozialpolitik zu und dann ist wieder alles gut, das wäre, glaube ich, fatal.
Darum ging es mir an der Stelle nicht, sondern nur auseinanderzulegen, was ist das eine und was ist das andere. Wie man Klimapolitik macht, darüber können wir ja noch streiten nachher, aber dass man Klimapolitik macht und jetzt nicht sagt, nur weil die Preise akut in die Höhe gehen. Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist auch nicht unique. Das erleben wir nicht zum ersten Mal und da wird unglaublich viel Stimmung auch gerade gemacht. Ja. Aber davon abgesehen, dürfen diese, oder sollten meiner Auffassung nach, sollte diese Preisdebatte nicht dazu führen, dass man Klimapolitik per se jetzt konterkariert durch Beschlüsse, die dazu führen, dass Klimagase mehr in die Atmosphäre entlassen werden. Also einfach auseinanderlegen, das eine ist Klima, das andere ist Sozialpolitik. Über beides kann man streiten, aber man sollte es nicht miteinander vermischen.
Schauen wir uns doch vielleicht nochmal den Gasmarkt erstmal an, den Verursacher all dessen, worüber wir gerade reden. Herr Schland, selbst Experten wundern sich ja über diese Preissprünge. Das Zehnfache wird plötzlich verlangt, was vor einem Jahr üblich war. Auch wenn einem jetzt Worte wie Fundamentaldaten, Terminmarkt oder Spotmarkt fremd sind, wie lässt sich die derzeitige Situation wirtschaftlich erklären?
Ja, also ich würde da kurz noch mal auf den Einwurf von Herrn Weimann eingehen. Herr Weimann, am Ölmarkt haben wir tatsächlich eine Situation, wo wir ein relativ hohes Preisniveau sehen, aber nicht etwas, was völlig aus der Norm ist. Bin ich hundertprozentig d'accord. Und der Ölmarkt ist sehr wichtig. Sprich, was wir gerade an den Zapfsäulen sehen, da gibt's ja seit diesem Jahr einen kleinen Klimaaufschlag noch, das finde ich einfach nicht besonders beunruhigend. Das sind Preise, die hatten wir vor 10 Jahren quasi genau in dieser Höhe schon einmal. Und da liegen 10 Jahre Inflation dazwischen. Die sind also real deutlich niedriger als die Peaks, die Spitzen, die wir schon mal hatten. Ganz wichtig aber zu unterscheiden, der Gasmarkt spielt wirklich verrückt. Wir haben relativ stabile Gaspreise für die Verbraucher, auch über diese Phase, die Sie gerade erwähnt haben, vor 10 Jahren etwa gehabt. Wir haben jetzt Großmarktpreise von 10 Cent pro Kilowattstunde, um da die Relation nochmal klar zu machen, ungefähr 10 Cent. Es ist auch zwischenzeitlich schon auf 16 Cent pro Kilowattstunde gesprungen. Und wir haben aber Gastarife für die Privatverbraucher, die liegen bei 5, 6 Cent im Augenblick und werden sich diesem Niveau, und da kommen noch Netzentgelte, Steuern, die CO2-Abgabe und so weiter drauf, sprich, wenn dieses Gaspreisniveau auch nur annähernd erhalten bleibt, werden wir wirklich massive Steigerungen sehen. Und das ist auch wichtig zu sagen, der Gaspreis ist wirklich etwas, was die Menschen sehr hart treffen kann. Der macht in einem ungedämmten Altbau zum Beispiel, in einem älteren Wohnhaus, macht das schnell schon jetzt 150 Euro pro Monat aus. Wenn sich das beispielsweise verdoppelt, dann lässt sich das für viele nicht mehr wegkompensieren. Anders als zum Beispiel die Benzinpreise, die prozentual nicht so stark gestiegen sind, beim Strom, der einfach eine deutlich geringere Rechnung ausmacht. Es sind natürlich nur die Haushalte, die mit Gas heizen. Was ist los am Gasmarkt? Es handelt sich um ein globales Phänomen. Das ist erstmal ganz wichtig festzuhalten. Auch in Asien sind die Preise sehr hoch. Sonst würde nämlich auch mehr Gas zu uns fließen über die zarten Verbindungen, die es da auf dem Weltmarkt gibt. Also Tanker, die verflüssigtes Gas transportieren können, die könnten auch mehr nach Europa fahren, tun sie aber nicht, weil die Preise in Asien auch sehr hoch sind. Die Chinesen haben auch riesig hohe Kohlepreise. Da springt die Wirtschaft in einer Wucht an, die eigentlich niemand erwartet hat.
Also ist das dann so kommt eine aber Art noch dazu. Folgewirkung der Pandemie. Jetzt, wo die Wirtschaft wieder anspringt, greifen alle zu und alles wird gleichzeitig teurer. Eine einfache Marktfunktion.
Ja, genau. Das sehen wir auch über ganz andere Rohstoffe hinweg. Also von Holz in Deutschland, über Chips, über alles Mögliche. Und die Lieferketten sind am Minimum. Teilweise wurde eben während der Pandemie in der Aussicht auf jahrelang da niederliegende Verbräuche, wurden Investitionen nicht getätigt, es wurden Arbeiter entlassen. Da fehlen teilweise auch einfach die Leute, die so eine Gasbohrung machen können in den USA und ähnliche Phänomene.
Also, aber nun sollten solche Effekte ja eigentlich nicht durchschlagen auf den Verbraucher. Es gibt ja auch viele, die argumentieren hier in Deutschland, dass sozusagen das Heizen der Wohnung auch etwas ist, was zur sogenannten Daseinsvorsorge gehört, also einem allgemeinen Gut, wo der Staat seine schützende Hand drüber hält, damit es den Einzelnen nicht allzu hart trifft. Und der Staat hält ja auch seine Hand drüber beim Erdöl beispielsweise. Da gibt es einen Zwang zur Bevorratung, bei Gas aber nicht. Hat sich der Staat da falsch verhalten? Hat er sich verspekuliert? Was meinen Sie, Herr Weimann?
Ja, also ich meine, wir haben ja eine Politik, die insbesondere Klimapolitik, muss das immer wieder erwähnen, weil es halt ein ganz wichtiger Treiber an der ganzen Geschichte ist, so betreibt, dass man einen Fuel Switch, also einen Übergang von Kohle und auch Öl hin zu Gas massiv befördert hat. Das ist einfach auch, wie soll es anders gehen? Wir schalten nächstes Jahr die letzten Atomkraftwerke ab. Wie sollen wir die, ich glaube 65 Terawattstunden, die noch produzieren, wie sollen wir die ersetzen? Das geht nicht mit Wind oder Sonne, da braucht man dann andere Kraftwerke und was kommt da in Frage? Doch nur Gas. Also alles läuft darauf hinaus, dass wir diese Substitution zwischen den Brennstoffen massiv befördert haben und das machen nicht nur wir, das passiert weltweit. Also wenn Sie zum Beispiel Asien ansprechen, in China war ja ein ist ja, und ist nach wie vor die lokale Luftverschmutzung durch die Hausfeuerung ein Riesenproblem. Was haben die Chinesen gemacht? Sie haben innerhalb einer Rekordzeit versucht, die Gasheizung einzuführen, die eben deutlich emissionsärmer ist. Und dieses Smogproblem beseitigen hilft. Das alles führt dazu, dass die Nachfrage nach Gas immer stärker gestiegen ist. Und dann kam die Pandemie dazu. Und die damit verbundenen Probleme, die haben Sie ja gerade schon sehr gut beschrieben. Das ist einfach so. Die Lieferketten sind noch nicht wiederhergestellt in der Art und Weise, wie wir das vor der Pandemie hatten. Das alles kommt jetzt zusammen und führt in der Tat zu dieser einmaligen Situation auf dem Gasmarkt, die sich in der Tat davon unterscheidet, was auf dem Ölmarkt passiert. Das stimmt. Wie weit das dann weitergeht und wann es wieder zu einer Substitution hin zu mehr Öl geht, das ist schwer vorauszusagen, weil die Akteure natürlich immer im Kopf haben, dass die Klimapolitik ja nicht aufhört und dass das Fördern und Verbrennen von Öl und Kohle in der Zukunft praktisch nicht möglich sein wird und deswegen Gas im Moment fast alternativlos dasteht.
Wir haben auch an Gas allerdings Vorräte und auch wenn das gesetzlich jetzt nicht so festgeschrieben ist über Öl, sind die meines Wissens deutlich größer als in vielen anderen Staaten. Also es ist nicht so, dass wir gar keine Vorratshaltung an Gas hätten, auch wenn die Gaslager jetzt nicht gut gefüllt sind. Sie waren schon wesentlich besser gefüllt, sie waren aber auch schon mal schlechter gefüllt. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht der Punkt, sondern tatsächlich diese extreme Unruhe an den internationalen Märkten treibt hier die Preise und Vorrat hin, Vorrat her, das wirkt sich direkt auf die Verbraucherpreise aus.
Da zündelt natürlich Russland, da sollten wir schon auch noch kurz drüber sprechen.
Ja, sprechen wir mal über Nord Stream 2, denn diese Pipeline sollte ja eigentlich dafür sorgen, dass unsere Energieversorgung sicher ist, dass wir im Bedarfsfall auch mehr russisches Gas bekommen, aber Gazprom, der Monopolist, hält sich an seine Lieferverträge, aber darüber hinaus liefert er kein extra Gas.
Also, ja, absolut. Ich glaube, die Russen surfen auf der Welle. Die haben diese globale Knappheitsproduktion nicht fabriziert. Das liegt nun wirklich nicht in ihrer Macht. Aber sie nutzen diese Situation sehr geschickt aus, um zu sagen, Nord Stream 2 ist zwar fertig, aber ist noch nicht lizenziert, ist noch nicht abgenommen von den deutschen und europäischen Behörden. Bitte macht doch mal schneller, dann liefern wir euch mehr Gas. Das ist eine ganz gefährliche Argumentation, wo sich die Russen, Gazprom, der Kreml auch ins eigene Fleisch schneiden, weil die Pipelines durch die Ukraine und durch Polen, das sind die beiden anderen großen Stränge nach Westeuropa aus Russland, die sind ziemlich leer. Sie könnten jederzeit mehr Gas liefern. Sie erfüllen natürlich ihre Verträge, aber das ist wie ein Supermarkt, der sagt, die Regale sind leer, aber wenn du was findest, dann kannst du an die Kasse kommen und bezahlen. Und wenn du was vor Monaten bestellt hast, dann kriegst du das auch. Ne? Da würden wir uns trotzdem fragen, was ist da los? Warum sind die Regale leer?
Ja, das ist die Frage. Wollen die Russen nicht oder können sie nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde so weit gehen, zu sagen, es ist eigentlich egal, ob sie das jetzt taktisch nutzen oder nicht, eine ganz große Illusion ist zerstäubt in sich zusammengefallen. Wir haben 30, 40 Jahre, Herr Weimann hat es angesprochen, sehr richtiger Punkt. Wir haben auf Gas gesetzt, wir haben x Millionen Gasheizungen in Deutschland eingebaut. Immer in dem Vertrauen da ist es immer genug Gas zu einem vernünftigen Preis da. Und Russland ist der sogenannte Swing Producer, der also jederzeit ausreichend Mengen zur Verfügung stellen kann, wenn wir sie brauchen. Zu einem fairen Preis. Darauf haben wir uns verlassen. Und darauf können wir uns nicht mehr verlassen, anscheinend. Es gibt auch technische Gründe. Die Russen haben auch sehr leere Gasspeicher gehabt. Die hatten auch einen sehr harten Winter. Sie hatten den Ausfall einer wichtigen Kompressorstation. Sie liefern deutlich mehr in die Türkei und nach China, wobei die chinesischen Lieferungen aus anderen Gasfeldern kommen, also eigentlich keine Rolle spielen sollten. Es ist nicht ganz klar, ob der Kreml da die Welle nur surft oder sie auch ein bisschen mit angeschoben hat. Fakt ist auf jeden Fall, die Russen können oder wollen nicht in dem Maß, wie sie es früher jederzeit getan haben. Und das ist ein gigantisches Problem, weil ein erheblicher Teil unserer Energiesicherheit genau auf dieser Verfügbarkeit von Gas aufbaut. Ich glaube auch, dass sich mittelfristig wird sich das natürlich abschwächen. Wahrscheinlich der schlimmste Winter steht jetzt vor uns mit eben diesen sehr leeren Gasspeichern in Deutschland, extremen Druck auf die Gasvertriebe in Deutschland. Aber das war schon der Schleier der Salome, der da ein bisschen gelüftet wurde. Dieser liberalisierte Energiemarkt, der Gas als extrem wichtigen Input hat, der ist an seine Grenzen gekommen im Moment.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich dem Markt in die Schuhe schieben kann. Sie haben zu Recht gesagt, die Russen liefern genau das, was in den Lieferverträgen steht. Das liegt dann aber offensichtlich an den Lieferverträgen. Das heißt, die Bevorratungsstrategie Strategie, die wir gefahren haben, die hat natürlich nicht antizipiert, dass es zu diesen Preissprüngen kommt. Das werden wir ändern müssen. Und das können wir auch ändern. Also ich glaube, man würde das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man jetzt sagt, naja, die Situation so wie sie ist, zeigt, dass die Russen nicht zuverlässig sind und deswegen sollten wir russisches Öl nicht mehr kaufen. Das wäre, glaube ich, ein fataler Fehlschluss. Ich denke, dass der Verkauf von Gas und auch Öl für Russland existenziell wichtig ist. Darauf basiert das Ganze ja. Die müssen ihr Gas genauso dringend verkaufen, wie wir es kaufen müssen. Und das gibt eine gewisse Sicherheit. Und wir sehen ja auch jetzt, dass die Lieferverträge eingehalten werden. Also von daher muss die Strategie eigentlich sein, in der Zukunft stärker zu diversifizieren, was die Quellen angeht, die man nutzt, eine höhere Bevorratung anzulegen, um solche Eskapaden, wie sie der Markt im Moment zeigt, besser ausgleichen zu können. Aber nicht jetzt grundsätzlich die Lieferung von Gas aus Russland in Frage zu stellen. Ich glaube, das wäre der falsche Schluss.
Na, das wird man mittelfristig schon müssen, denn eine klimaneutrale Wirtschaft kann auch kein Erdgas mehr verbrennen. Das muss einem ja auch klar sein. Ich glaube, als Ziel muss man das zumindest im Kopf haben. Das wird die nächsten 5 Jahre nicht beeindrucken. Aber
ich würde mal sagen, das ist ein Problem oder das ist eine Situation, in der wir noch lange nicht sein werden. Also wir werden noch sehr lange auf fossile Brennstoffe angewiesen sein, insbesondere auf Gas, weil das natürlich der immer noch klimaschonendste Brennstoff ist.
Ja, aber auch da muss man eine Exit-Strategie ja schon denken. Wir sind zu 3/4 von Importen abhängig bei Energie. Wir werden das ja nicht völlig überflüssig machen, aber zum Teil wird man das sicherlich auch durch eine Binnen Erzeugung, also erneuerbarer Strom und dann Wasserstoff oder E-Fuels, also künstliche klimaneutrale Gase herstellen müssen und Flüssigbrennstoffe, aber auch durch Importe solcher aus zum Beispiel dem globalen Süden, wo sie aus Wind- und Solarparks erzeugt werden. Also ich denke, man muss zumindest diese Vision haben. Wir werden sicherlich auf Sicht Russland als wichtigen Partner bei Gas haben, aber wir müssen auch daran denken, dass es jenseits dessen etwas gibt, worauf man zusteuern muss. Auch wenn das noch nicht die Relevanz haben wird in 5 oder 10 Jahren. In 15 Jahren wird es sich spätestens haben, 2045 klimaneutral. Das ist nicht mehr so furchtbar weit.
Im Klima hoher Preise, wie bleibt Energie bezahlbar? Unser Thema hier im SWR 2 Forum mit Werner Eckert von der SWR Umweltredaktion, Jakob Schland, Experte für Klima und Energie vom Tagesspiegel, und Professor Dr. Joachim Weimann, Volkswirt an der Universität Magdeburg, Umweltökonom. Wir hatten schon angesprochen in diesem Themenfeld die soziale Frage. Guter Rat ist teuer, guter Rat langfristig gedacht, sicherlich immer wertvoll. Aber was passiert nun in diesem Winter, der vielleicht nicht der teuerste Winter aller Zeiten wird, wie das die Bild-Zeitung schreibt, aber zumindest ein ziemlich teurer Winter wird es schon. Spanien oder Frankreich, das wurde angesprochen, haben schon Aktionen unternommen, um den Energiepreis unter Kontrolle zu halten. Da schwingt natürlich auch die Angst vor den Gelbwesten mit. Es könnte zu einer politischen Instabilität kommen, wenn die Leute nicht mehr Auto fahren können oder nicht mehr heizen können oder dies nicht mehr in dem Maße tun können wie gewohnt. Also, was sollte jetzt zum Beispiel unsere Bundesregierung konkret tun, um in dieser Situation für ein wenig mehr Entspannung zu sorgen?
Ja, ich meine, wir haben ja, was die Sozialpolitik angeht, haben wir ja mit dem ALG II ein Instrument, bei dem die Energiepreise, also zumindest das Heizen, abgedeckt ist. Also ALG-II-Empfänger, die Anspruch auf Beihilfe zu den Wohnkosten haben, zu den Mietkosten, da wird die Nebenkostenrechnung beglichen vom Staat, egal wie hoch die ist. Das heißt, die Preisschwankungen wirken sich dort erst einmal nicht aus. Das ist ein sozialpolitisches Instrument, das wir ja aus genau diesem Grund auch eingeführt haben, damit so etwas, solche Situationen dort nicht zu katastrophalen Folgen führen. Die Frage ist also, was machen wir mit denen, die keine ALG-II-Leistung erhalten, kein Wohngeld, kein Zuschuss zu den Mietkosten, aber geringe Einkommen haben.
Das betrifft ja auch viele Firmen, muss man dazu auch sagen, die Energie verbrauchen und dann nicht mehr wirtschaftlich auftreten können.
Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also da muss man sehr aufpassen. Wenn die Rohstoffpreise weltweit steigen, dann müssen Unternehmen sich dem anpassen. Das wird dazu führen, dass die Preise natürlich steigen. Deswegen beobachten wir ja die Inflation momentan. Die ist energiegetrieben zu einem großen Teil. Und Das liegt eben daran, dass man für die Produktion jedes Gutes im Grunde genommen irgendwo auch Energie braucht. Und wenn der Preis dafür steigt, dann steigen die Produktionskosten auf breiter Front und damit auch die Preise für die Endprodukte. Das ist dann Inflation. Aber ich würde jetzt kein Unternehmen schützen, das deswegen vor der Pleite steht, weil die Preise insgesamt weltweit steigen. Dann zeigt sich nur, dass dieses Unternehmen gegeben diese Preissituation nicht konkurrenzfähig, nicht wettbewerbsfähig ist. Und das ist nun mal der Marktmechanismus. Diese Unternehmen müssen dann auch aus dem Markt ausscheiden. Also das ist ein anderes Thema. Die Sozialpolitik, da sehe ich schon die Notwendigkeit des Staates, dass er helfend eingreift, und zwar bei denen, die über der ALG-2-Grenze liegen, aber dennoch zu den geringen Einkommen zu zählen sind. Da, wie man das genau ausgestaltet, das ist eine Frage, die sich an die Sozialpolitiker, an die dortigen Experten richtet, zu denen ich mich nicht zähle. Aber dass man da helfend unter die Arme greift, das, glaube ich, wäre eine sehr sinnvolle Sache.
Also weil die fossilen Energien ja auch mittelfristig teurer werden sollen und die Politik einiges dazu beiträgt, dass sie teurer werden, das ist ja gewollt aus Klimaschutzgründen, haben ja alle Parteien auch Ausgleichsmechanismen in den Wahlprogrammen gehabt. Und das wird jetzt natürlich auch ausgehandelt werden bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen, wie man das genau macht, ob das wirkt und ob das ins Laufen kommt, bevor der Winter so richtig hier einschlägt. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Aber einen ersten Schritt hat es ja gegeben, indem das Erneuerbare, die Abgaben nach dem EEG, dem Erneuerbare Energiengesetz, eben durch staatliche Ausgleichszahlungen gesenkt worden ist, unter anderem dadurch gesenkt worden ist. Das ist ja auch ein Mechanismus, den zum Beispiel CDU und SPD vorgesehen haben. Die Grünen und die FDP setzen eher auf sowas Ähnliches wie eine Bürgerdividende, dass man also die Einnahmen aus den Abgaben auf fossile Energien dazu nutzt, um den Menschen ein bar Kralle, also auf die Hand Geld zu geben, damit sie merken, dass sie was davon haben, dass eine Energiewende stattfindet. Auch das wäre eine Möglichkeit. Pro Kopf ist gut, weil dann die Familie mit Kindern mehr Geld kriegen und die brauchen es am allermeisten. Hat also auch einen sozialen Aspekt. Das ist schon in der Diskussion und das wird, bin ich sehr sicher, kommen. Aber ich glaube, da kann die Bild-Zeitung noch viele Schlagzeilen machen, bis es kommt.
Mir wäre wirklich diese Trennung, über die wir vorhin schon sprachen, hier nochmal sehr, sehr wichtig. Bei diesem Energiegeld, wie es zum Beispiel die Grünen nennen, also die Einnahmen aus einer CO2-Bepreisung, aus dem Preis, den man aus der Steuer, die man zusätzlich verlangt, oder dem Marktpreis für die Emission von CO2, das wieder an die Bürger zurückzuschieben. Das ist sozusagen ein architektonischer Umbau auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte, der da gerade ausgehandelt wird. Und der ist wichtig, der sollte aber auf gar keinen Fall von diesem Energiepreisschock überlagert werden. Dann würde man falsche Entscheidungen treffen, möglicherweise in die eine oder in die andere Richtung. Wir haben es jetzt mit einer Situation zu tun, wo jemand, der gerade bei Einkommensschwächeren, die leben oft in schlecht gedämmten Häusern, entweder weil sie sie selber besitzen und nicht das Geld haben, sie zu sanieren, oder weil sie eben eine billige Wohnung genommen haben, billiges Haus. Da reden wir jetzt über Gaspreise, die beispielsweise von 150 auf 300 Euro pro Monat steigen. Das ist sehr, sehr klar, dass das kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Da kommt eine Welle auf uns zu, die die Politik noch gar nicht antizipiert. Die wird brutal. Und dafür eine Lösung zu finden, sollte man auf jeden Fall trennen. Wir haben dann ein ziemliches Problem in Deutschland. Wir haben nämlich keine etablierten Mechanismen. Wir haben nicht Energiepreisdeckel, sowas gibt es bei uns nicht. Wir haben keine Heizkostenzuschüsse, wie es die Briten zum Beispiel seit Jahrzehnten haben. Da gibt es so eine Art Wintergeld für Einkommensschwächere. Wir müssen uns da was überlegen. Die Frage wäre ja schon allein, wer zahlt das aus und wie beantragt man seine Berechtigung dazu über seinen Einkommenssteuer? Da muss man vielleicht noch sein Vermögen offenlegen. Das kriegt die Bürokratie wiederum gar nicht abgeschichtet. Das ist eine ganz, ganz harte Nuss, die man da knacken muss. Ich glaube, das wird die neue Koalition, wahrscheinlich die Ampel, unglaublich beschäftigen und zwar sehr, sehr, sehr schnell beschäftigen, weil spätestens zum Jahreswechsel werden wir auf ganz breiter Front massivste Gaspreissteigerungen sehen, denen man auch wirklich kaum entkommen kann. Ja, man kann einen Pulli anziehen, man kann 1-2 Grad kälter machen, da spart man dann vielleicht 10% der Heizenergie, wenn es hochkommt, aber dann ist auch schon Schluss.
Wir leben ja im Augenblick in einer ganz, ganz seltsamen Zwischensituation. Also wir wollen die Energiewende, wir steigen aus Atom und Kohle. Wir streben eine klimaneutrale Zukunft an, aber bis wir an dem Punkt sind, wissen wir nicht so richtig, wie es weitergeht und dann kaufen wir halt zur Not unseren Strom und unsere Energie irgendwo im Ausland ein. Bürokratie ist sicherlich keine gute Lösung, aber wir haben ja auch marktwirtschaftliche Instrumente, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung oder den Emissionshandel. Funktionieren denn diese beiden Instrumente gut, Herr Weimann?
Also ich würde ganz gerne noch ganz kurz zurückgehen und zu der Bemerkung etwas sagen, dass wir eine neue Architektur brauchen, um die Einnahmen aus der Bepreisung von fossilen Energieträgern zurückzuschleusen. Das kann ich nur ganz dick unterstreichen. In der Wirtschaftswissenschaft gibt es seit langem eine Diskussion, und eigentlich ist die Diskussion schon lange abgeschlossen, aber gibt es die Position, dass die Bepreisung von beispielsweise Energie, also eine CO2-Steuer, so etwas produzieren kann wie eine doppelte Dividende. Doppelte Dividende in dem Sinne, dass man erst die erste Dividende dadurch erzielt, dass man einen ökologischen Vorteil hat, aber man generiert eben auch ein Aufkommen. Und dieses Aufkommen, das kann man benutzen, um es tatsächlich zurückzuschleusen und andere verzerrende Abgaben und Steuern dafür zu senken. Wenn man das macht, hat man einen zweiten Gewinn, nämlich einen Effizienzgewinn, der dadurch entsteht, dass man diese verzerrenden Steuern senkt. Das ist auch etwas, was in der Praxis bereits angewendet wurde. Die Energiesteuer, die wir damals auf die Kraftstoffe eingeführt haben, die wurde zum Teil eben dafür benutzt, um die Sozialversicherungsabgaben zu senken. Und das ist genau dieser Vorgang. Man substituiert, das nimmt das Steueraufkommen, was da entsteht, und substituiert eine Abgabe, die auf Arbeitsleistung erhoben wurde, um die verzerrende Wirkung am Arbeitsmarkt dort abzumildern.
Also Sie das sagen, ist es gibt schon einen CO2-Preis, den gibt es ja schon, der heißt nur anders.
Das Problem an diesem CO2-Preis gibt es schon lange, ja.
Stimmt. Das wollte ich dazu sagen. Das ist ein sehr spannendes Beispiel, diese Energiesteuer, die um die 2000 rum eingeführt wurde unter damals Rot-Grün, auf einer Konzeption von Ernst Ulrich und Weizsäcker beruhend. Man lässt die Energiepreise langsam ansteigend. Man lässt die langsam ansteigen und nutzt das, um Arbeit billiger zu machen. Genau das war das Konzept. Aber wir sollten uns erinnern, was passiert ist. So interessant das Konzept ist und so gut die Argumentation gewesen sein mag, Kanzler Schröder hat bei der dritten Erhöhung kalte Füße gekriegt. Da sind die Menschen genauso auf die Barrikaden gegangen. Es wird alles teurer, die Energie. Und dann hat er das ausgesetzt. Das ist schlicht und einfach gescheitert. Das hat man zweimal gemacht.
Die Erhöhung hat er ausgesetzt.
Genau, und dann hat er die Erhöhung ausgesetzt und Schluss war mit dem ganzen Konzept. Das war ja auf lange Jahre angelegt.
Nein, das Konzept blieb ja bestehen. Es wurde nur nicht weiter auf, nur durch die Steuer nicht
weiter. Naja, das Konzept war ja die ständige Erhöhung. Also man hat dann einfach eine lineare Steuer jetzt da drauf, die es ja weiter gibt. Aber das war ja nicht das Konzept, sondern das Konzept bestand darin, dass man immer weiter erhöht, um eben den Druck im Markt zu erhalten, dass sich Alternativen herausbilden sollten. Das war ein sehr marktwirtschaftliches Vorgehen, fand ich auch sehr spannend. Aber was wir lernen können daraus, und das finde ich wichtig, ist, Politik kriegt da schnell kalte Füße. Das sind alles gut gemeinte Dinge und auch gut durchdachte Dinge. Sobald die Debatte richtig losgeht um Energiepreise, dann sind den Politikern unter Umständen Konzepte völlig wurscht. Da ist die nächste Wahl viel wichtiger. Nun haben wir gerade eine gehabt, das ist der große Vorteil.
Da muss ich energisch widersprechen.
Tun Sie das.
Die tatsächlichen CO2-Preise bei den Kraftstoffen, die sind schon extrem hoch. Wenn Sie sich einmal anschauen, was kostet oder wie ist ist der Benzin und Diesel, wie ist das belastet durch die implizite CO2-Steuer, die wir ja schon haben, dann kommen Sie darauf, dass Sie dafür die Tonne deutlich über 200 Euro bereits an Steuern zahlen. Das heißt, der implizite CO2-Preis für Benzin und Diesel liegt in der Größenordnung von 200 bis 260, je nachdem, welchen Kraftstoff Sie nehmen, Euro. Und dass das nicht weiter erhöht worden ist, das ist nur gut, weil diese Preise sind sowieso schon jenseits von Gut und Böse. Und das, also vor diesem Hintergrund relativiert sich ihre Position da, glaube ich, deutlich.
Darf ich an dieser Stelle noch mal eine weitere Frage stellen, weil das Stichwort kalte Füße ist natürlich hochinteressant. Die Akzeptanz für höhere Preise muss ja auch in der Bevölkerung gegeben sein und dann eben auch über die Politik kommuniziert werden. Das ist jetzt angestrebt. Das will die Ampelkoalition irgendwie erreichen. Lässt sich das erreichen? Gerade jetzt unter den Bedingungen eines Energiepreisschocks?
Ja, ich glaube, wir hatten gerade über die Ökosteuerreform, so hieß das damals, vor 20 Jahren inzwischen gesprochen. Wir haben doch eine völlig andere Lage. Wir haben Umfragen, holen wir uns die Bilder vom Ahrtal, holen wir uns die Debatten wieder vor Augen. Wir haben doch eine völlig andere Lage in der Bevölkerung. 70, 80, teilweise 90%, je nachdem, wie man die Frage stellt, der Bürgerinnen und Bürger wollen Klimaschutz und wissen auch, dass das etwas kosten wird. Ich glaube, wir haben ein tolles Beispiel dafür, wie das aber funktionieren muss. Ja, es braucht diese Preise. Die Preise müssen die ökologische Wahrheit sprechen. Und ich glaube, das akzeptiert auch jeder. Es braucht aber auch gangbare Alternativen. Wenn ich jemanden mit diesen Preisen in die Ecke klatsche, weil er eben in einem Altbau wohnt, keine Möglichkeit hat zu sanieren, keine Hilfen dafür bekommt, weil er sich vielleicht ein Elektroauto kaufen will, aber es gar keine Ladestation in seiner Nähe gibt und es somit als praktische Alternative ausscheidet, dann setzt der Widerstand ein. Und ich glaube, deshalb braucht es schon auch, um jetzt auf Herrn Professor Weimann kurz einzugehen, neben diesen Preisen auch einen Staat. Ich bin ein ganz großer Marktverfechter. Ich glaube, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sprechen und so weiter. Der dann aber schon auch über das Ordnungsrecht und über die Bereitstellung von Infrastruktur, auch am Anfang die Förderung von Infrastrukturwettbewerbsmodellen, die noch nicht so gut funktionieren, diese Alternativmöglichkeiten eben öffnet und bereitstellt. Und das beides geht eben Hand in Hand. Die Preise signalisieren die ökologische Wahrheit, aber derjenige, auf den sie Druck ausüben, der muss auch das Gefühl haben, hey, ich kann hier zur Seite treten, ich habe Verhaltensmöglichkeiten, die mir es überhaupt ermöglichen, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Das geht Hand in Hand und das finde ich extrem wichtig bei dieser Debatte.
Also aufs Auto verzichten oder auf Fleisch oder auf Reisen?
Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Also ich bin mit dieser
Darstellung... Diese Frage stellen sich viele Menschen, ja, ganz konkret.
Das ist richtig. Aber Klimapolitik ist in allererster Linie eine kollektive Aufgabe. Das heißt, es ist etwas, was die Politik lösen muss. Den einzelnen Menschen damit zu konfrontieren, du musst jetzt weniger CO2 emittieren, das geht schief. Das geht brutal schief. Und das müsste ja weltweit passieren. Also nur, wir haben einen Anteil von 1,8% an den Klimagasemissionen, die Deutschen. Ja, damit was irgendwas passiert, müsste das weltweit passieren. Vergessen Sie es. Das kann nicht klappen. Wenn wir wirklich wirksame Klimapolitik machen wollen, dann müssen das politische Entscheidungen sein, die Strukturen verändern. Also eine CO2-Steuer einführen oder einen weltweiten Emissionshandel begründen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird das Klima sich verändern. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber nochmal, mir ist ganz wichtig, dass wir klar machen, ökologische Wahrheit ist ein schönes Stichwort, aber das bedeutet eben nicht, dass wir jeden Preis bezahlen für CO2 oder bezahlen sollten für CO2-Vermeidung. Wenn wir uns anschauen, welche Maßnahmen wir diskutieren, welche Maßnahmen durchgeführt wird, wie wir Klimapolitik betreiben und dann mal gucken, was kostet eigentlich die Reduktion um eine Tonne CO2 bei diesen Maßnahmen, dann stellen wir fest, dass wir da Instrumente im Köcher haben, die sind so teuer, dass es eine gewissermaßen eine Schande an der Klimapolitik ist, die überhaupt einzusetzen, weil wir für das, was wir da aufwenden, ein zigfaches an CO2 einsparen könnten, wenn wir das denn kosteneffizient machen würden. Aber wir reden überhaupt nicht über Kosten. Das ist überhaupt kein Thema, auch kein politisches. Weder im Wahlkampf noch jetzt in den Koalitionsverhandlungen spielen die Kosten der Klimapolitik irgendeine Rolle. Jetzt wird darüber gesprochen, dass es natürlich schlimm ist, wenn die Energiepreise steigen und die Menschen darunter leiden. Aber das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir wirklich Klimapolitik betreiben, dann geht das nur, wenn wir auch Lasten auf uns nehmen. Und dann muss es darum gehen, diese Lasten zu minimieren. Darüber redet aber überhaupt niemand. Nur ein Beispiel. Wir reden die ganze Zeit so, als wenn es zur Elektrifizierung des Verkehrs überhaupt keine Alternative gäbe. Wenn Sie sich mal die Mühe machen, einfach mal auszurechnen, was es kostet, mit einem Elektroauto eine Tonne CO2 einzusparen. Und da einfach nur die Steuervergünstigung nehmen, die für Elektroautos mittlerweile beschlossen und durchgesetzt sind, dann kommen sie auf einen Wert von über 2000 Euro pro Tonne. Im Emissionshandelssektor zahlen wir im Moment ungefähr 65 Euro.
Ja, das ist zwar theoretisch schön, wenn man
Praxis.
Nur...
Das ist reine Praxis. Schauen Sie einfach nur die Steuergesetze, rechnen Sie es auf. Das ist total praktisch, das hat mit Theorie gar nichts zu tun.
Wenn man, ja, ich weiß, was Sie meinen. Die FDP hat das ja übrigens eingebracht in die Verhandlungen jetzt auch. Also es ist nicht so, dass da niemand drüber redet. Das Problem dürfte sein, dass es solche ungeregelten und sauber funktionierenden Märkte nur in der Theorie halt gibt. Praktisch halte ich das für schwierig und problematisch.
Aber wenn ich die Frage, wenn ich die Frage von Herrn Weimann einfach mal ganz einfach zusammenfassen darf, warum machen wir den Klimaschutz nicht da, wo er billig ist, warum machen wir ihn da, wo er teuer ist?
Das ist genau die Frage und mit einem Emissionshandel, das mal ganz kurz zu sagen.
Ja, aber lassen Sie doch die anderen beiden noch antworten, weil uns auch ein bisschen die Zeit wegläuft am Ende der Sendung. Können wir nicht mehr in jedes Detail gehen. Aber die Frage ist ja jetzt formuliert.
Die Frage ist extrem gut und man muss sich sehr intensiv mit ihr beschäftigen aus meiner Sicht. Ich bin bei Herrn Weimann und ich bin nicht bei Herrn Weimann. Ich bin bei Herrn Weimann, dass die Klimapolitik, die Klimaschutzpolitik in Deutschland sozusagen x Leichen herumliegen hat, wo man extrem ineffiziente Maßnahmen getroffen hat. Da kommen teilweise so absurde Zahlen bei raus. Auf der anderen Seite, Herr Weimann, hat sich schon etwas geändert. Ich fand Ihre Position sozusagen vor 10 Jahren valider als jetzt. Warum? Weil vor 10 Jahren haben wir nur deutliche Reduktionen bei den Emissionen ins Auge gefasst. Jetzt haben wir ein klares politisches Ziel, Klimaneutralität. Wir haben eine Situation, in der eigentlich unsere gesamte Infrastruktur CO2-neutral werden muss. Ob jetzt 7.000 Euro Zuschuss für jemanden, der eh schon wohlhabend ist, für ein E-Auto vernünftig sind, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Da bin ich auch bei Ihnen. Da muss man im Grunde ständig aufs Neue durchkämmen und gucken, was ist hier Unsinn, was funktioniert, was können wir, wenn es irgendwie geht, dem Markt überlassen. Das sollte immer der erste Impuls sein. Aber der Staat muss auch, zum Beispiel in der Infrastruktur, eben diese Alternativen schaffen, das Bahnnetz ausbauen, das kostet erstmal richtig und das kostet vielleicht auch pro eingesparter Tonne CO2 erstmal richtig viel, aber damit schaffen wir eben eine Infrastruktur, die in der es überhaupt möglich ist, Klimaneutralität zu erreichen. Und da müssen wir auch, die Zeit drängt leider sehr, mehrere Schritte gleichzeitig
das
gehen
ist,
und auch ein paar teure
Schritte. Das ist mein Stichwort, die Zeit drängt leider sehr, denn auch diese Zeit geht hier tatsächlich und ganz faktisch zu Ende. Wir haben Mitte dieser Woche den EU-Gipfel, dort wird man sich auch mit dem Thema Energiepreise beschäftigen. Vielleicht redet man dann auch wieder von dem Green Deal, das war ja das große Projekt, das Umwelt- und Klimaprojekt vor Corona. Dann Ende des Monats die große Klimakonferenz in Glasgow. Herr Eckert, mit Ausblick jetzt auf das, was jetzt noch an Ereignissen bevorsteht, auch was die Koalitionsrunde vielleicht erfindet oder möglicherweise wird auch die aktuelle Regierung unter Angela Merkel noch irgendwas aus dem Hut zaubern. Was erwarten Sie für dieses Thema kalter Winter und teuer wird es auch noch? Werden wir hier in Deutschland irgendeinen Hinweis bekommen oder vielleicht eine politische Maßnahme, die uns dann ein bisschen den Winter milder macht?
Nein, das glaube ich nicht. So schnell wird das nicht funktionieren. Das wird heftig werden, das hat Herr Schlant gesagt. Im Januar wird das richtig zur Sache gehen, auch in der Debatte. Mein Glaube darin, dass sich dann Politik rational verhält, ist so groß nicht. Und ich glaube auch nicht, dass 80% oder 90% Zustimmung zum Klimaschutz politisch kurzfristig etwas wert sind, wenn der Druck der Preise so hoch wird. Ich glaube, Herr Weimann hat völlig recht, dass man Klimaschutz besser organisieren muss, aber man muss darauf achten, dass man ihn nicht aus dem Blick verliert, nur weil man in eine Preiskrise geraten ist. All diese Debatten, die wir da führen, brauchen wir Strom oder E-Fuels oder Wasserstoff? Können wir Autos in Zukunft nicht vielleicht doch mit Diesel fahren, wenn wir es artifiziell herstellen? Das ist alles nicht die Debatte. Wir brauchen all diese Energieträger und Formen und zwar parallel zueinander für verschiedene Zwecke. Und das, glaube ich, haben die wenigsten bis jetzt begriffen, wie groß diese Anstrengung werden wird. Und ich bin sicher, wir machen da noch ein paar Fehler und die fliegen uns dann so wie jetzt in der Preiskrise um die Ohren.
Im Klima hoher Preise. Wie bleibt Energie bezahlbar? War unser Thema hier im SWR2-Forum. Es diskutierten Werner Eckert von der SWR-Umweltredaktion, Jakob Schlant, Redakteur beim Tagesspiegel. Er gibt dort ein Hintergrund-Newsletter raus zu Fragen des Klimas und der Energie. Und Professor Dr. Joachim Weimann, er ist Umweltökonom an der Universität Magdeburg. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.